Bei mir ist der Marc Thommen, der Mr. Strafbefehl.
Hallo, Louis. Schön, dass ich wieder mal da sein darf. Ja, vielen Dank. Ich habe eine kleine Überraschung für dich, du. Drei.
Bin ich gespannt.
Eine Mitarbeiterin von mir, die Ael Wild, hat mir heute gesagt, dass sie, aber auch andere Studenten, deine Podcasts hören zur Vorbereitung von der Strafrechtsprüfung. Das hat sie auch gemacht, für die Strafrechtsprüfung 2. Im Prozessrecht hat es nichts gebracht, da haben wir wahrscheinlich noch zu wenig Touren besprochen, der Gregi und du.
Sind wir bei 160
oder ja, so. Genau. Genau. Aber, ihr habt die Kreditbetrüge besprochen. Und das ja. Hat sie dann gelassen, ist dann tatsächlich
ist jetzt dran gekommen.
Ist an der Prüfung, ja. An der Prüfung dran gekommen. Und
cool.
Sie schickt dann ein grosses Dankeschön.
Aber sie weiß nicht, ob es genützt hat. Ob sie
ja, aber genau, das hat sie dann gesagt. Oder wie das bei uns heisst am Lehrstuhl. Oder Demut kommt. Nein, Hochmut kommt vor der Korrektur.
Eben, weil das Problem ist ja, wenn du denkst, ah, das kommt, oder das kenne ich, ich kenne zum Beispiel den Bundesgerichtsentscheid, dann willst du reproduzieren und du nicht mehr selber denken.
Ja, das ist so. Sie hat auch gesagt, sie wäre froh gewesen, sie hätte noch ein bisschen besser zugelassen bei dir.
Der Grund, warum du heute da bist, ist ja auch ein Podcast.
Das stimmt. Ich habe auch den Podcast gehört, nämlich den, den du mit Sarah und Stefan gemacht hast, die sich hier Klingen gekreuzt haben, unter anderem zum Strafbefehlsverfahren. Und das ist ja dann hoch zu und her gegangen am Ende. Und dann habe ich das gehört. Dann dachte ich, vielleicht müssen wir mich da mal melden und sagen, ich hätte da auch noch ein paar Zahlen, wo man könnte darüber reden, über das Strafbefehlsverfahren. Ja.
Das wollen wir jetzt heute machen. Es war ja erstaunlich, weil in der Grundkonstellation habe ich ja gedacht, ist man mehr oder weniger auf der gleichen Linie gewesen. Mm-hmm. Also auch Sarah hat ja gewisse Kritikpunkte am Strafbefehlsverfahren gehabt.
Nein, sie hat das sehr differenziert angeschaut und auch, finde ich, gute Vorschläge gemacht. Oder? Aber es ist dann schlussendlich doch relativ intensiv diskutiert worden. Du hast gar nicht gewusst, wie du sollst intervenieren.
Nein, Moderationsrolle ist sehr schwierig gewesen.
Genau.
Also lass doch das mal ganz von Anfang an aufrollen. Du bist ja eigentlich der Mr. Strafbefehl.
Ja, das sagst jetzt du so, ja. Ich nehme es mal zur Kenntnis.
Also, was versteht man unter dem Strafbefehlsverfahren?
Hey, ganz allgemein gesprochen würde ich sagen, ist Strafbefehlsverfahren ein summarisches Aburteilungsverfahren. Also einfach ein Verfahren, wo man Strafverfahren abschließen kann und im Gegensatz zu vielen anderen diversiven Verfahren, also Verfahren, die Strafverfahren beenden, ist es eben ein verurteilendes Verfahren. Also es endet nicht mit irgendwie einem Vergleich oder einer Einstellung oder einem KLO oder was weiß ich was, sondern es endet wirklich mit einer Verurteilung. Und das macht es auch im internationalen Vergleich ein bisschen speziell.
In welchen Fällen wird Strafbefehlsverfahren typischerweise angewendet?
Also die kurze Antwort ist in fast allen. Oder? Also wir kommen ja nachher noch auf die Zahlen zurück, aber bei den Übertretungen mehr oder weniger bei 100%. Oder? Also ich habe jetzt nochmal die Zahlen von den Stadtrichter Ämter bekommen und von den Bezirksstatthalterämtern und die sind fast ausschließlich Strafbefehlsverfahren im Übertretungsbereich, aber auch im Vergehens- und im Verbrechensbereich. Also das, was die Staatsanwaltschaften beschäftigt, ist das die ganz, ganz grosse Mehrheit. Also kurzum kann ich sagen, was im Gesetz steht. Also im Gesetz steht bis 6 Monate Freiheitsstrafe, bis 180 Tage Gesetz Geldstrafe und Buße. Also es ist über die Bestrafung begrenzt oder es ist nicht über Delikt begrenzt. Also alle Arten eben Verbrechen, Vergehen, kann alles darüber abgeurteilt werden. Und es wird auch. Also wir haben in unserem Projekt haben wir bis zu fahrlässigen Tötungen gesehen, Betrug etc. Also es wird sehr viel darüber abgehandelt oder kann sehr viel darüber abgehandelt werden.
Du hast vorhin gesagt, fast alle. Also ich habe mir die Zahl angeschaut. Je nach Kanton bist du zwischen 92 und 95%.
Genau, das sind so ungefähr die Zahlen, die wir haben. Wir müssen noch genauer anschauen. Oder? Also, je nachdem, ob die Übertretungen noch drin sind, dann geht es fast noch weiter
hoch. Ja, das stimmt. Ja. Auf was bist du denn? Auf 98?
Ja, du 99. Bist du bei 98. Je nachdem. Also, ja. Wir haben eben Übertretungen nicht genau erhoben, weil das jetzt gerade zum Beispiel im Kanton Zürich auch mal andere Behörden sind und so. Aber der Thomas Hans Jakob hat es vor etwa 10 Jahren mal erhoben und der ist dort für den Kanton St. Gallen wirklich noch bei 98% gesehen.
Jetzt, wie läuft das Verfahren bis zur Ausstellung von einem Strafbefehl ab?
Optimalerweise läuft es so, oder normalerweise müssen wir sagen, läuft es so ab, dass bei der Polizei entweder eine Anzeige eingeht oder die Polizei selber Straftaten feststellt. Und dann gibt es in vielen Fällen eine polizeiliche Befragung. Und wenn die Polizei den Eindruck hat, dass da etwas dran ist, dann geht das, der Fall inklusive das Protokoll weiter an die Staatsanwaltschaft. Und dann muss die Staatsanwältin entscheiden, stellt sie das Verfahren ein, macht sie selber eigene weitere Untersuchungen, Einvernahmen, oder stellt sie mal gerade aufgrund von den bereits vorliegenden Beweisen einen Strafbefehl aus.
Und welche Rechte hat die beschuldigte Person im Strafbefehlsverfahren?
Alle von der Stipio, also der Anwalt von der ersten Stunde, der gilt ganz normal. Also das heisst, bereits im polizeilichen Verfahren kann die beschuldigte Person einen anwaltlichen Beistand verlangen. Unsere Zahlen haben gezeigt, dass das, also in den Strafbefehlsverfahren ist die Verteidigungsquote insgesamt bei etwa 6%. Oder? Also das heisst, das geschieht nicht einmal in jedem zehnten Fall, dass jemand einen Anwalt hat im ganzen Verfahren, geschwiege denn quasi bei der ersten polizeilichen Einvernahme. Also dort kann man einen Anwalt beiziehen, aber das ist in der Praxis doch der grosse Ausnahmefall. Ja.
Wenn du gerade bei diesen Zahlen bist, ich habe auch gesehen, dass es einen eklatanten Unterschied gibt zwischen Ausländern und Schweizer, was die anwaltliche Vertretung im Strafbefehlsverfahren anbelangt.
Das ist so, dass bei all den Zahlen, die wir erhoben haben, können wir es quasi einfach sagen, dass es so ist. Das ist tatsächlich, dort ist die Quote viel höher bei den Schweizer als bei den Ausländern. Aber warum das so ist, ehrlicherweise, haben wir nicht können herausfinden. Da müssen wir quasi Folgebefragungen oder Folgeuntersuchungen machen.
Jetzt liegt ein Strafbefehl vor. Mhm. Was hat man denn für Möglichkeiten?
Wenn du den bekommst, also dann müsste er entweder eröffnet werden von der Staatsanwältin, indem sie dich vorladet und das erklärt und vielleicht nochmal vorher den Einvernahme macht. Und die Aushändung, das ist eine Möglichkeit, wie du den bekommst. In den allermeisten Fällen passiert aber nicht das, sondern wird er dazu geschickt. Und dann stellen sich verschiedene Probleme. Also du musst ihn zuerst einmal bekommen überhaupt, oder? Also nur weil er dazu gestellt wird, heisst das noch lange nicht, dass du von dem Kenntnis erlangt hast.
Wolltest du gerade noch sagen, wie er zugestellt wird?
Postalisch wird er in der Regel zugestellt. Also er wird dazu geschickt per Post. Dann wird das eine Empfangsbestätigung.
Also ich habe das grosse Glück gehabt, dass ich auch einen Strafbefehl bekommen habe. meine Lieblingsgeschichte in diesem Podcast. Yeah. Und das ist also als B-Post gekommen. Okay. Und eben mit Empfangsschein, okay, wo du kannst zugeschickt hast, dass du bekommen hast.
Ach so, aber nicht, also nicht das Gericht zukommt quasi beim Einschreiben?
Nein, nicht.
Okay, gut.
Was sie dann aber noch umso absurder macht. Mm.
Ja, nein, also es ist bei der Zustellung, wir haben das mal im Detail angeschaut, da hat's bereits erste Stolpersteine oder erste Probleme, oder? Also wenn's, eben ich sage immer, der Goldweg ist quasi, die Staatsanwältin lässt dich kommen, macht vielleicht nochmal eine Einvernahme, entscheidet dann, ob sie daran festhalten an ihren Vorwürfen, und wenn sie dann einen Strafbefehl erlässt, oder dass sie dann den auch erläutern, sagt, was das für dich bedeutet, was die Konsequenzen sind, das wäre eigentlich der Goldweg, wie wir ihn sehen. Selbstverständlich, da werden wir nachher auch noch dazukommen, oder die Staatsanwaltschaften haben nicht die Kapazität, das in jedem Fall zu machen. Aber wenn sie es eben nicht machen, wenn sie es nur mehr zuschicken, oder, dann ist tatsächlich nicht ganz klar, eben, ob es die Person überhaupt erreicht. Das ist das Erste. Und das Zweite, ob sie es versteht. Oder? Das ist alles andere als abgesichert. Ja.
Was gilt, wenn der Strafbefehl nicht zugestellt werden kann?
Dann gibt es eine Regelung im Gesetz, ich glaube, Ivan Janne hat es einmal Dossierfiktion genannt, oder? Also man kann es eigentlich quasi auf den Strafbefehl ins Dossier reinstecken. Und ich glaube, 88.4 ist es von der StPO, die sagt, dass es auch ohne Veröffentlichung als zugestellt gilt. Also das ist dann einfach eine reine Fiktion. Ja.
Also heimliche Verurteilung?
Wir haben das einmal so genannt, ja, in einem Beitrag in der Zeitschrift für Strafrecht. Das ist nicht überall gleich gut angekommen, aber ich glaube, in der Substanz ist es nicht falsch. Ja, man kann das heimliche Verurteilung nennen. Ja.
Also es pervertiert ja die ganze Idee von einem Strafprozess, die heimliche Verurteilung.
Ja, also die Idee vom Strafprozess ist tatsächlich, oder? Man muss gerade stehen für etwas, was man gemacht hat. Und das setzt natürlich voraus, dass man auch erfährt, nicht nur, was einem im Verfahren selber vorgeworfen wird, sondern dass man dann auch irgendwann mal erfährt, was ist aus diesen Vorwürfen geworden. Also bin ich verurteilt worden, bin ich freigesprochen worden, bin ich teilweise verurteilt worden. Was ist die Strafe? oder? Ist es eine bedingte Strophe, ist es eine unbedingte Strophe, wir sind ins Gefängnis, whatever, oder? Das müssen wir erfahren. Und für viele andere, wir müssen auch wissen, was kann das für weitere Konsequenzen haben, also Führerausweis, ausländerrechtliche Konsequenzen, etc.
Ja, und der ganz präventive Aspekt. Mhm. Mhm. Also man sagt ja eigentlich, Strafbefehlsverfahren sind, ist heute nicht mehr so, aber die Grundidee ist ja in Bagatellverfahren. Mhm. Also du willst ja neu die Straffälligkeit verhindern. Yeah. Wenn du das aber der betreffenden Person nicht mitteilst und erklärst, und das hast du halt immer wieder als Verteidigung, dass irgend Vorstrafen vorgehalten werden und die beschuldigte Person keinen Plan hat, was das ist.
Ja, das ist so, oder? Dass dann hast du tatsächlich am Ziel vorbeigeschossen. Oder? Also auf den Büchern wird das dann als Verurteilung geführt, oder? Aber ankommen ist die Message nicht. Ja, das ist so.
Ja, also Effizienz geht über den Sinn. Also spätestens dann müsste ich ja
nachdenken. Ich würde sogar schon die Frage stellen, ob man das überhaupt als effizient kann bezeichnen kann. Also effizient heisst ja optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis. Oder? Und wenn man den Nutzen drin misst, oder eben in Verwirklichung von Strafzwecken oder im Präventionsnutzen, dann muss man sagen, eine Verurteilung, die nicht zur Kenntnis genommen wird, die kann auch keinen Nutzen entfalten. Oder? Also dann ist es zwar sehr billig, aber der Zweck erreicht haben wir damit nicht. Oder? Und damit ist es eigentlich auch nicht effizient. Es ist einfach nur kostengünstig. Das ist es, ja.
Und
es
ist immer wegerledigt.
Einer der Probleme, die ich sehe, ist tatsächlich, dass es unter dem geltenden System einfacher ist, einen Strafbefehl zu erlassen, als eine Einstellung zu machen. Mhm. Oder? Also einen Strafbefehl müssen die Staatsanwältin nicht begründen. Eine Einstellung schon. Teilweise müssen sie sogar noch absegnen lassen von der übergeordneten Instanz. Oder? Und damit ist quasi die Hürde für eine Einstellung ist höher als die für einen Strafbefehl. Oder? Und dann, wenn man quasi in Erledigungskategorien denkt, oder, ist das tatsächlich so, dass man einfach zum Strafbefehl kommt. Oder? Und das ist sicher nicht der optimale Anreiz. Ja.
Jetzt weißt du auswendig, wie hoch die Einsprachquote ist. Gegen wie viel Prozent von der Strafbefehl wird die Einsprache erhoben?
Ich habe in Erinnerung, dass sie um die 10% ist, 10-12% irgendwie so.
Aber das hängt natürlich auch wieder darauf ab, ob du die Strafbefehl von der Stadthalter und Stadtrichter.
Nein, die, wie gesagt, wir haben in unserem Projekt haben wir Verbrechen und Vergehen angeschaut und dort ist es um die 10%, ja.
Gut, jetzt würde ich, wenn ich jetzt Staatsanwalt wäre, würde ich natürlich jetzt argumentieren, okay, es werden nur 10%, mit 10% von der Fälle Einsprache erhoben, also müssen die Leute das für gerecht erachten, in 90% von der Fälle.
Hey, ich glaube tatsächlich, dass sehr viele Leute sind sehr dankbar dafür, dass es Strafbefehlsverfahren gibt. Also Strafbefehlsverfahren sind sehr diskret, oder? Man wird da nicht in eine Gerichtsverhandlung geschleppt und hat möglicherweise noch eine Schulklasse hinter ihnen, die zuschaut oder Journalisten. Das haben wir auch gezeigt in unserem Projekt, sie erfolgen sehr schnell, oder? Also innerhalb von 3 Monaten sind viele erledigt, denn in gewissen Kantonen die Hälfte der Verfahren dann erledigt. Also das ist sicher positiv und nicht wenige akzeptieren auch, dass sie tatsächlich etwas falsch gemacht haben, können mit dem leben, verzichten auf Einspruch, weil sie quasi das für gerecht und richtig anschauen. Oder? Und bei diesen Fällen, da ist auch überhaupt nichts einzuwenden gegen Strafbefehlsverfahren. Oder?
Haben Sie auch untersucht, wie viel Prozent von den, was sind es, 90%, die das akzeptieren, ist das so?
Nein, das haben wir nicht. Da müssen wir ja Befragungen machen bei diesen Personen, wieso sie das akzeptiert haben, wieso sie nichts unternommen haben. Und wir haben eigentlich, wie soll ich sagen, eine explorative Studie gemacht zum Zahlenmaterial, aber wir haben nicht die Leute befragt, wieso und zu den Motivationen. Da müssen wir tatsächlich Follow-ups machen, ja, wenn wir das wissen.
Weil es gibt ja sicher auch ganz einen grossen Prozentsatz, der es einfach gar nicht versteht,
was darüber kommt. Genau, also die Fälle, die sind sicherlich problematisch, oder? Also eben ein Ding, wo wir so genau angeschaut haben, ein Bereich sind die Übersetzungen, oder? Also wenn Strafbefehle an Personen zugestellt werden in einen Amtsspruch, wo die Amtsspruch nicht verstehen, das ist schon mal nicht ganz einfach überhaupt herauszufinden, welche Personen das sind, oder? Wir haben jetzt als Anhaltspunkt dafür genommen, wenn sie in der polizeilichen Befragung eine Dolmetscherin gehabt hat, oder dann sind wir davon ausgegangen, dass die Person den Verfahrensspruch nicht versteht. Oder, und dann haben wir geschaut, quasi von diesen Personen, wie viele haben denn hinten raus eine Übersetzung bekommen bei der Aushändigung. Und dort ist tatsächlich, sind das wenige. Das sind, glaube ich, 3/4, die keine Übersetzung bekommen.
Ja. Gut, das ist aber eigentlich auch klar, weil ja die Amtssprache ist jetzt zum Beispiel in Zürich Deutsch und nur Deutsch.
Ja. Ja, ja.
Also ist dann schon ein Sonderservice. Ich hatte letztens in einem arbeitsgerichtlichen Verfahren, wo man quasi das deutsche Urteil zugestellt bekommen hat und noch eine englische Übersetzung, wobei natürlich rechtsgültig ist dann gewesen, die deutsche. Mhm. Aber als zusätzlicher Service ist das natürlich...
Ja, also da hat ja tatsächlich, ich glaube, Basel-Stadt ist das, wo einerseits ja vom Bundesgericht gerügt worden ist, aber dann andererseits, glaube ich, zumindest allgemeine Erklärungen jetzt in verschiedenen Sprachen abgibt. Und das ist sicher ein Schritt in die richtige Richtung, oder? Dass man versucht, eben sich darum zu bemühen, dass die Message ankommt, oder? Mhm. Aber das, ja, sorry.
Ja, klar. Aber die Fremdsprache ist ja nur ein Problem. Mhm. Die Kompetenz in der deutschen Sprache ist nochmal ein anderes.
Das ist ein Problem, wo der Franz Ricklin bereits vor jetzt bald 20 Jahren als Erster aufs Tapet gebracht hat, oder der Illetrismus, also die fehlende Lesekompetenz und Verständniskompetenz, oder? Und die sind auch in der deutschsprachigen Bevölkerung sind die weit verbreitet und das ist tatsächlich so. Also, du kannst in deinem Bekanntenkreis kannst einen Test machen. Oder? Du kannst nochmal deinen Strafbefehl geben und mal schauen. Sie sollen es mal durchlesen und dir genau erklären, was die Sache ist. Oder? Und das wird oft nicht in der vollen Dimension verstanden, glaube ich. Ja.
Also ich bin ja jetzt auch erfahren mit Strafbefehl und habe ihn nicht verstanden. Mhm. Ich habe nicht mal verstanden, also ist mir nicht mal gesagt worden, was ich genau soll gemacht haben, an Sachverhalt, sondern es ist einfach eine Rechtsnorm gestanden, ohne konkreten Bezug auf irgendetwas. Ja, ja. Und eine Rechtsnorm an sich verstehen, wenn dir nicht erklärt wird, ist ja auch nochmal etwas sehr Schwieriges. Ja, was einfach die Juristen auch vergessen, weil sie sich einfach tagtäglich mit dem beschäftigen.
Ja. Also absolut, ich bin völlig einverstanden mit dir. Ich glaube, Winterthur ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, das Stadtrichteramt, macht momentan so eine Pilotphase oder Versuche, ich glaube, sie haben es auch schon eingeführt, wo sie tatsächlich Strafbefehle in einfach verständlicher Sprache ausstellen. Und ich habe jetzt die Stadtrichterin mal gefragt, sie schickt mir jetzt einmal so eine Vorlage zu. Ich bin sehr gespannt. Das ist definitiv eine Initiative, die in die richtige Richtung geht.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Und jetzt schnapp dir doch einen Kaffee, einen verdammt guten Kaffee, wie der Agent Cooper sagen würde, und viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.